So, guten Morgen. Ich dachte, ich stelle mich gerade am Anfang mal noch mal ein bisschen vor, damit ihr so eine Idee habt, wer hier vorne steht. Mein Name ist Robi Baumhackl. Ich bin seit 7 Jahren Jugendpastor in der Kreschona-Gemeinde in Schaffhausen. Studiert habe ich auf dem Beatenberg von einer Akademie für Weltmission in Korntal. Und wie mein dezentes Schwäbisch vielleicht verrät, ich komme aus Süddeutschland, aus der Nähe von Tübingen. Und ja, ich bin verheiratet, ich habe eine Frau, 3 Kinder, 3 Mädels, im Alter von 2 bis 8, also zu Hause ist immer was los. Ja, und in meiner Freizeit, da schaue ich ja unter anderem noch ganz gern Filme und da leite ich auch schon gerade zur Predigt über, denn ich habe immer wieder eine spannende Beobachtung gemacht. Wenn ich mit meinen Kindern so Familienfilme schaue, dann habe ich gemerkt, die Kinder, die haben eine Riesenfreude. Aber viele Gags und so Anspielungen in diesen Familienfilmen, die sind total für Erwachsene gemacht. Und die verstehen die Kinder hundertprozentig nicht. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Ich weiß nicht, kennt ihr den kleinen Tiger und den kleinen Bär, die Geschichten von Janosch? Kennt ihr die so? Bisschen bekannt, oder? Da gibt es eine ganz tolle Szene im Kinderbuch Oh, wie schön ist Panama. Da heißt es, sie kamen beim alten Fuchs vorbei, der gerade mit einer Gans seinen Geburtstag feiern wollte. Wo geht's denn hier nach Panama und so weiter und so weiter? Die Kinder denken sich nichts dabei, aber wenn ihr jetzt mal schaut, auf welche Art der Fuchs mit der Gans seinen Geburtstag feiern will. Das Bild spricht eigentlich für sich, oder? Die landet im Suppentopf, oder? Die gibt es Essen. Ebenso kleine Details, ich finde das immer spannend. Oder Janosch hat mal gesagt, er hat eigentlich seine Geschichten gar nie für Kinder geschrieben, sondern für Erwachsene in einem Interview. Noch interessant. Oder auch ganz toll, ein bekannter Animationsfilm, der heißt Zoomania. Kennen die Jüngeren? In Zoomania werden zum Beispiel die Beamten durch Faultiere verkörpert. Kinder denken sich da jetzt nichts dabei. Wir Erwachsenen verstehen natürlich die Anspielung, oder? Beamte, Faultiere. Ob das jetzt fair ist oder nicht, lasse ich mal offen, aber einfach so diese ganzen kleinen Gags sind super. Wobei meine Lieblingsszene, da machen wir jetzt noch ein kleines Filmquiz im Film, ist, als der Maulwurf auftaucht. Der Maulwurf sieht so aus und seine ersten Worte sind mit so einer tiefen Stimme: Du kommst zu mir am Tag der Hochzeit meiner Tochter. Filmkenner, kleines Quiz, wer kennt diesen Film? Was ist die Anspielung? Der Pate, ja, der Pate. Mafia-Filmklassiker, so 70er, 80er Jahre. Die Kinder, keine Ahnung. Aber wenn ich Familienfilme schaue, ich warte auf genau solche Szenen, finde ich großartig. Und ich glaube, deswegen sind Familienfilme so erfolgreich, weil sie die Kinder und eben die Eltern ansprechen. Und heute habe ich euch die Lebensgeschichte vom Jona mitgebracht. Und vermutlich, da haben die meisten von euch beim Stichwort Jona auch an diese Kindergeschichte gehört, oder? Kennt man aus dem Kids-Treff die Geschichte mit dem großen Fisch. Oh, das tolle Kinderbuch da, wo wahrscheinlich auch die meisten von euch schon als Kind gelesen haben. Eine nette Kindergeschichte, Jona. Aber die Geschichte ist noch viel mehr als das. Und wir konzentrieren uns heute mal auf die Erwachsenenperspektive. Die Erwachsenenperspektive und wir schauen uns heute mal so die dunklen Seiten vom Jona ein bisschen genauer an. Das, was man den Kindern jetzt nicht unbedingt immer so erzählt. Und zu Beginn, was wissen wir eigentlich über diesen Mann, der da so ganz entspannt am Anfang unter einem Baum sitzt? Der Name Jona bedeutet schon mal so viel wie Taube. Und er kommt aus einem kleinen Ort in der Nähe von Nazareth, der Ort heißt Gat Hefer. Und er hat im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt. Damals hat der König Jerobeam II. Geherrscht und er ist schon vor unserer Geschichte als Prophet aufgetreten. Und er hat diesem König prophezeit, dass er mal wieder herrschen wird in Israel und dass das Land wieder seine alten Grenzen von früher haben wird. Und genau das ist so eingetroffen. Und eines Tages, da spricht dann Gott zu ihm und er gibt ihm einen neuen Auftrag. Und Gott sagt ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Einwohnern an, dass ich sie strafen werde, denn ich kenne ihre Bosheit. Und der Auftrag, der ist klar. Jona macht sich auf den Weg. Er geht zum Hafen nach Jaffo und er bucht dort sofort das nächste Schiff nach Tarsis. Halt mal, was genau hat er denn vor? Denn, so muss man wissen, Tarsis liegt in Spanien. Und Tarsis war so ziemlich der westlichste Punkt, den man auf einer damaligen Landkarte finden konnte. Und das Problem ist, dass Ninive im Osten liegt, also genau die entgegengesetzte Richtung. Ich meine, das ist doch schon komisch. Wir wünschen uns doch immer wieder, dass Gott zu uns redet. Und wenn er es tut, dann hören wir nicht auf ihn. Viele Propheten, die hatten Mühe, müsste man in der Bibel lesen, wie die Propheten reagiert haben, wenn Gott zu ihnen gesprochen hat. Viele, viele Propheten hatten Mühe mit ihrem Auftrag. Und sie haben heftig mit Gott diskutiert, zum Beispiel der Mose. Aber nicht der Jona. Der flieht, und zwar ans andere Ende der bekannten Welt. Und jetzt stellt sich ja schon die Frage, warum? Was hat er denn für ein Problem mit diesem Auftrag, dass er sofort reißaus nimmt? Und auch da hilft vielleicht ein Blick ins Bibellexikon weiter. Dort erfahren wir nämlich, dass Ninive die Hauptstadt vom großen assyrischen Reich war. Und die Assyrer, die werden beschrieben als wildes, als kriegerisches Volk. Und es war damals so die große Weltmacht, die haben Land für Land überfallen und unterjocht. Und ja, man kann es nicht anders sagen, die haben die Völker massenweise abgeschlachtet auf brutalste Art und Weise. Also die Assyrer, die waren gefürchtet, die waren brutal ohne Ende. Sie haben fürchterliche Grausamkeiten begangen, egal wo sie hingekommen sind. Und sie haben auch die Menschen in den Ländern, die sie besiegt haben, sie haben sie verschleppt und umgesiedelt. Also da ist kein Stein auf dem anderen geblieben, dort wo die Assyrer waren. Und ja, dieser Auftrag an Jona, der war vielleicht in etwa so, als wenn Gott dir jetzt heute Morgen sagen würde, geh nach Syrien und sag den Leuten vom IS, dass ich sie strafen werde. So ähnlich vielleicht. Aus menschlicher Perspektive, da reicht ein Einwegticket oder einfach nur ein Weg hin. Rückfahrtticket kann man sich sparen. Und auch wenn wir zu dem Zeitpunkt noch nichts wissen, warum der Jona abhaut, über seine Gründe, macht er sich's im Bauch von diesem Schiff bequem, ganz zu untersch, und er schläft erstmal eine Runde. Gott lässt aber seinen unwilligen Propheten eben nicht so ohne weiteres gehen. Und er greift ein und er lässt einen gewaltigen Sturm aufkommen. Klar, die Seeleute, die waren erfahren, die haben nicht nur einen Sturm erlebt und die tun erstmal alles, was sie können, um dieses Schiff zu retten. Und die Besatzung, die stammte damals aus ganz unterschiedlichen Ländern und der Sturm war heftig, heftiger wie das, was sie vielleicht sonst so gewöhnt sind. Und wir erfahren, dass alle zu ihren Göttern um Hilfe schreien, die merken, irgendwas ist hier anders und sie schreien zu ihren Göttern. Sie versuchen, das Schiff leichter zu machen, sie werfen Ladung über Bord. Sie kämpfen gegen diesen Sturm. Ja, und während die Matrosen kämpfen und beten, tut der Jona keines von beidem. Der liegt immer noch ganz zu unterst im Schiff und schläft friedlich. Und schließlich kommt der Kapitän nach unten und er schreit ihn erstmal an. Hey, steh auf! Wir alle kämpfen gegen den Sturm. Steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht hilft er uns ja irgendwie. Vielleicht erbarmt sich dein Gott und lässt uns nicht umkommen in diesem Sturm. Aber der Jona denkt gar nicht dran zu beten. Denn er weiß ganz genau, warum der Sturm so heftig tobt. Und wenn er jetzt beten würde, dann hätte er sich ja selber schuldig gesprochen. Nein, der Jona denkt nicht dran zu beten. Und der Sturm, der wird immer schlimmer. Und den Seeleuten, denen wird klar, ein Mensch an Bord muss verantwortlich sein für dieses Unglück. Und was machen sie? Sie werfen das los. Und, was für eine Überraschung, Das Los trifft den Jona. Und die Mannschaft, die will von ihm wissen. Warum trifft uns dieses Unglück? Wer bist du? Was machst du hier? Woher kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Die wollen Antworten vom Jona. Und der Jona antwortet kurz und knapp: Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Ich finde, diese Antwort ist unglaublich. Denn was er hier sagt, behaupte ich, ist nicht viel mehr als ein bloßes Lippenbekenntnis. Ein auswendig aufgesagtes Sprüchlein. Weil es total seiner Flucht widerspricht. Wenn er das wirklich glauben würde, was er sagt, dann wäre er wohl kaum übers Meer abgehauen. Der Gott, der das Land und das Meer geschaffen hat. Der Jona lässt sich von dem Sturm nicht beeindrucken. Der ist immer noch nicht mit Gottes Auftrag einverstanden. Und das sagt er der Mannschaft auch. Und die sind entsetzt. Und sie fragen: Ja, super, was sollen wir denn jetzt machen? Und der Jona sagt knallhart: Werft mich ins Meer und dann hört der Sturm auf. Der Jona ist und er bleibt trotzig. Wenn es schon mit der Flucht nicht klappt, dann gehe ich lieber in den Tod, als mich Gott wieder zuzuwenden und diesen Auftrag auszuführen. Das ist seine Haltung. Lieber sterben. Und die Matrosen, die sind überhaupt nicht damit einverstanden. Die versuchen wirklich nochmal alles, was sie können, um dieses Schiff zu retten. Aber der Sturm wird noch heftiger. Es funktioniert nicht. Und dann merken die Matrosen, okay, da führt wohl kein Weg dran vorbei. Und sie beten zu Gott. Alle Matrosen, die irgendwelche Götter hatten, beten jetzt zu dem einen Gott, weil sie Angst haben. Und zwar nicht vor dem Sturm, sondern vor Gottes Gericht. Denn sie beten: Ach Herr, lass uns nicht umkommen, wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen. Bestraf uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen, denn du hast es ja so gewollt. So beten sie und sie werfen den Jona ins Meer. Und der Sturm hört mit einem Mal auf. Und die Seeleute, die sind natürlich völlig perplex. Die haben mit einem Mal unglaubliche Ehrfurcht vor diesem großen Gott, der sowas tun kann. Und sie fangen an, Gott Opfer zu bringen. Und es ist noch spannend. Diese Seeleute, das waren harte Kerle. Sie haben an alle möglichen Götter geglaubt, bis sie plötzlich eben in diesen Konflikt von Jona und Gott mit reingezogen wurden. Und obwohl der Jona eigentlich gar nicht viel über Gott sagt, und dazu noch ein ziemlich abschreckendes Beispiel für einen Gläubigen ist, wird Gott, den die Seeleute in diesem Sturm erleben, mit einem Mal zum Thema Nummer 1 in ihrem Leben. Und wie sieht es jetzt bei Jona aus? Wie er so in die Tiefen des Meeres sinkt und wahrscheinlich zufrieden ist, dass er Gott einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, greift Gott wieder ein. Und er lässt den Jona auch dieses Mal nicht davonkommen. Ein großer Fisch erscheint und er verschlingt den Jona. Und ich versuche mir erst gar nicht vorzustellen, wie es in dem Bauch von diesem Fisch riechen muss. Aber an diesem ungemütlichen Ort passiert was Entscheidendes. Der Jona beginnt wieder mit Gott zu reden. Und das tut er, indem er Worte aus Psalmen benutzt. Das Gebet vom Jona kann man nachlesen, das hat 8 Verse. Und diese 8 Verse, die setzen sich aus 10 verschiedenen Psalmen zusammen. Also er hat irgendwie gar keine eigenen Worte gefunden, hat Psalme benutzt, um wieder zu Gott zu reden. Und er drückt Gott Dank aus für seine Rettung und er erklärt sich jetzt im Bauch vom Fisch dann doch noch bereit, diesen Auftrag anzunehmen, den Gott ihm gegeben hat. Es dauert 3 Tage und 3 Nächte. Dann spuckt der Fisch Jona wieder an Land, am Strand von Israel. Und Gott gibt ihm diesen Auftrag zum zweiten Mal. Und er sagt zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und verkünde den Menschen dort die Botschaft, die ich dir auftrage. Und diesmal geht der Jona wirklich nach Ninive, in diese riesengroße Stadt. Aber auch wenn er sich jetzt aufgemacht hat, diesen Auftrag auszuführen, hat sich an seiner grundsätzlichen Herzenshaltung nichts geändert. Und möglicherweise lesen wir jetzt die kürzeste, die lustloseste und die mieseste Predigt in der ganzen Bibel. Und der Jona sagt ihnen nämlich, noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Punkt. Und wie er jetzt so dasteht und damit rechnet, dass ihn die Leute jetzt irgendwie packen und grad umbringen, da passiert was, was er sich sicher nicht so ausgemalt hat. Seine miese Kurzpredigt schlägt voll ein. Die Menschen ziehen, angefangen beim König, Bußgewänder an. Sie fasten, sie beten und sie kehren von ihren bösen Wegen um. Und Gott sieht, was in dieser Stadt passiert und er führt dieses angekündigte Gericht daraufhin nicht aus. Und wie komme ich jetzt drauf, dass der Jona womöglich eine absichtlich schlechte Predigt gehalten hat? Ich meine, jeder Missionar würde sich jetzt riesig freuen und ein Dankgebet an Gott richten, oder wenn die Menschen, unter denen er tätig ist, jetzt Buße tun, umkehren, zu Gott finden. Und auch der Jona betet zu Gott jetzt an diesem Punkt. Aber nicht voll Freude, sondern mit hochrotem Kopf. Und jetzt endlich erfahren wir das wahre Motiv, warum er weggerannt ist, warum er nach Tarsis gerannt ist und warum er diesen Auftrag auf keinen Fall ausführen wollte. Jetzt kommt dieses Motiv an die Oberfläche in seinem Gebet. Und er betet, ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Herr, lass mich sterben, das ist besser, als weiterzuleben. Das ist mal der Wahnsinn. Der Jona ist nicht geflohen, weil er Angst vor diesen brutalen Assyrern hatte. Nein, der Jona ist geflohen, weil er Angst davor hatte, dass die womöglich noch umkehren. Der Jona wollte die Assyrer, das waren ja die Erzfeinde von Israel, der wollte die tot sehen. Und er wollte ihnen Gottes Botschaft deswegen nicht verkünden. Der Jona hat den Assyrern Gottes Gnade nicht gegönnt. Aber Gottes Pädagogik in diesem Buch ist großartig. Der Jona, der gönnt den Assyrern die Gnade Gottes nicht. Die haben das doch nicht verdient, dieses brutale Volk. Nein, die haben Gnade nicht verdient. Aber wenn man sieht, wie der Jona sich in diesem Buch verhält, gilt das Gleiche doch auch für ihn. Gott liebt die Menschen, selbst die Assyrer, die auf ihren falschen Wegen unterwegs sind. Und er hat Mitleid mit ihnen. Und er gibt ihnen eine Chance zur Umkehr. Und genauso ist es auch mit Jona. Und ich behaupte, der Jona hat die Gnade Gottes noch viel weniger verdient als die Assyrer. Aus dem ganz einfachen Grund, dass der Jona Gott gekannt hat. Gott kannte Jona ganz genau. Und er hat sich bewusst entschieden, Gott zu ignorieren und sich selber zum Maßstab zu machen. Das ist der Unterschied zwischen Jona und den Assyrern. Die Assyrer kannten Gott nicht, Jona schon. Und Gott wird im ganzen Jona-Buch nicht müde, dem guten Mann aufzuzeigen, um was es wirklich geht. Das geht bis zum letzten Satz in diesem Buch. Aber ob er es letzten Endes verstanden hat, das bleibt offen. Das erfahren wir nicht. Und ich will zum Schluss nochmal drei Denkanstöße aus der Geschichte herausgreifen, die mir wichtig geworden sind. Das eine ist, Gottes Stimme hören und dann. Bei uns in der Gemeinde, da haben sich viele Leute mit so einem kleinen Büchlein beschäftigt, mit dem Titel Gottes Stimme hören lernen. Das ist weggegangen wie warme Semmeln. Wir kamen gar nicht nach, das nachzubestellen, weil die Leute sich so mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und ich finde das super, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Oder wie kann ich auf Gottes Stimme hören? Wie kann ich mich voll auf ihn ausrichten? Das ist gut, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, ist doch die Frage, die sich direkt im Anschluss stellt. Was mache ich jetzt mit dem, was ich gehört habe? Was mache ich mit dem, was Gott mir aufs Herz gelegt hat? Da gibt es so, ja, es gibt da ein paar Beispiele aus meinem Leben, aber so der Klassiker war, wo Gott mir mal einen Stups gegeben hat und gesagt hat, du, wie du mit der Person umgegangen bist, das war nicht in Ordnung. Geh hin und entschuldig dich. Klarer Stups von Gott. Was mache ich? Nein, auf keinen Fall. Oder der, wie der sich verhalten hat, das war ja nur gerechtfertigt und so. Oder und ich fange an zu diskutieren mit Gott. Aber spannend, was ich auch immer wieder erlebt habe, Gott diskutiert irgendwie nicht mit, der macht da nicht mit. Und hat wieder gesagt, du weißt, was du zu tun hast. Geh hin, entschuldig dich. Und was sage ich? Nein, vergiss es und auf gar keinen Fall und auf dem und dem Grund und so. Und es ging dann noch so 6, 7 Mal so, bis ich irgendwann gesagt habe, geh. Und ich gesagt habe, okay, du hast gewonnen, ich gehe. Ich entschuldige mich und es war dann auch gut so. Und eben, das sind wieder genau diese Momente, oder? Wir hören Gottes Stimme. Aber das und dann ist entscheidend. Was passiert dann? Bin ich parat, nach Ninive zu gehen? Oder buche ich das Ticket nach Tarsis? Ein zweiter Denkanstoß. Gott handelt durch mich. Trotzdem. Ich habe am Anfang gesagt, oder Jona, der Name bedeutet Taube. In seinem Herzen war er wahrscheinlich eher ein Falke oder sowas. Aber Gott hat durch ihn, oder besser gesagt trotz ihm, Frieden bewirkt. Das, wofür eine Taube ja eigentlich steht. Frieden. Die heidnische Schiffsbesatzung, die hat Gottes Wirken so mächtig erlebt, dass sie gar nicht anders konnten, als sich diesem Gott zuzuwenden und ihn zu ehren. Und auch wenn Jonas seine Predigt vielleicht wirklich nur Dienst nach Vorschrift war, da wird auch an dieser Predigt wieder total deutlich, dass Gottes Wort Kraft in sich selbst hat. 120.000 Menschen sind damals in Ninive umgekehrt, wieder zu Gott. Nicht, weil der Jonas so gut gepredigt hat, sondern weil Gottes Wort Kraft in sich selbst hat. Und ich finde, diese Geschichte ist auch wieder unglaublich tröstlich und befreiend. Gerade dadurch, dass Gott diesen unwilligen Boten benutzt und Großes durch ihn bewirkt, macht doch deutlich, dass Gott zwar mit uns und durch uns Menschen handelt, aber dass das Ergebnis, dass das Resultat nie das Resultat ist von unseren Anstrengungen, sondern allein durch Gottes Handeln gewirkt wird. Es ist super, wenn wir uns voll für Gott investieren, unbedingt. Aber wir dürfen uns auch nichts darauf einbilden. Das befreit. Und noch ein dritter Schlussgedanke. Gott kommt ans Ziel. Immer. Ich habe Jona jetzt heute Morgen schon mal als ziemlich düstere Gestalt dargestellt. Aber wahrscheinlich hat er im Grunde seines Herzens ein positives Anliegen gehabt. Der Jona hat sein Volk geliebt. Und für ihn war absolut klar, wenn jetzt die Todfeinde von Israel, die Assyrer, wenn die Buße tun, wenn die umkehren, wenn dieses Volk stark und stärker wird, dann wird es irgendwann problematisch für Israel. Und so war es ja dann auch später, oder? Die Assyrer haben ja dann das Nordreich zerstört und vernichtet. Ja, der Jona hat es gut gemeint. Er hat es wirklich gut gemeint im tiefsten Inneren seines Herzens und doch hat er es schlecht gemacht. Weil er seine begrenzte Perspektive über Gottes Sicht gestellt hat. Über Gottes Sicht, die eben das große Ganze sieht. Und ich glaube, ich habe auch gemerkt, oder das Problem, das haben wir vielleicht auch öfters, als uns lieb ist. Man meint es gut. Man hat ein Anliegen. Aber doch, man steht immer in der Gefahr, sich auch zu verrennen. Manchmal urteile ich auch knallhart wie der Jona. Manchmal ist meine Perspektive vielleicht auch zu kurz. Und manchmal steht vielleicht sogar das Anliegen, das ich habe, dem, was Gott will, im Weg. Und es ist so, eben die Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen müssen. Aber wenn ich an die letzte Zeit zurückdenke, es gab viele Entscheidungen zu treffen und die waren schwierig. Natürlich, man versucht abzuwägen, man versucht zu beten, man versucht weise Entscheidungen zu treffen. Und doch, oftmals muss man Entscheidungen treffen und wir wissen nicht, kommt es gut raus, kommt es nicht gut raus. Wie befreiend zu wissen, dass wir alle nicht perfekt sein müssen. Dass wir Fehler machen dürfen. Dass auch mal was voll daneben gehen kann. Wir können Gott nicht ausbremsen. Er kommt zum Ziel. Immer. Denn wenn eins aus der Geschichte deutlich wird heute Morgen, dann ist es das, dass Gott auf den krummen Linien in meinem und in deinem Leben immer gerade schreibt. Amen.